Sie ist also bereits so häufig geworden, der Pate sagte es eben schon, dass vermutlich jeder von Ihnen in seinem Umfeld und bei sich selbst damit konfrontiert worden ist, mit der Depression. Sie ist in den zivilisierten Ländern zur traurigen Volkskrankheit avanciert, sodass die Weltgesundheitsorganisation sie demnächst zur zweithäufigsten aller Krankheiten wird einstufen müssen. Ich fühle mich wie ein Stein in der Tiefe eines Brunnenschachtes, beschrieb mir einmal ein Patient seine Befindlichkeit, nachdem er sein Versenktsein überwunden hatte. Viele der depressiven Erscheinungsweisen sind leicht zu erkennen. Abgeschlagenheit und Müdigkeit bei gleichzeitiger Schwierigkeit, ein- und durchzuschlafen, eine gelähmte Schlappheit ohne Erholbarkeit, ein nicht vertreibbares Gefühl, dem Alltag nicht mehr gewachsen zu sein, oft auch Appetitlosigkeit und Unruhe, trotz aller Gefühlsschwere. 15-25%, so lauten die ärztlichen Schätzungen, seien in Deutschland davon betroffen und haben solche sich hindehnende Zustände mindestens einmal, viele auch bereits mehrmals erlebt. Was ist los? Bekommt unser technisches Zeitalter mit all seinem Tempo und all seinem Frust den Menschen so wenig, dass so hohe Prozentsätze in solche und ähnliche Zustände verfallen? Und wenn ja, was können wir dagegen tun? Dies ist mein Thema, zu dem Sie mich heute Abend zu sprechen gebeten haben. Obgleich Sie darüber schon sehr viele gute Einzelheiten sich selbst aus dem Internet herausholen können, komme ich aber nicht darum herum, über die Erscheinungsformen zunächst ein wenig Fachkenntnis zu vermitteln und mich von dem rein psychiatrischen Bereich abzugrenzen. Denn ich beziehe mich vor allem auf meine Erfahrung als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in der langjährigen Praxis und dazu dann heute noch auf die neue Hirn- und Hormonforschung, soweit diese einen Bezug zu meinem Fachbereich haben. Zunächst eine kleine differenzierende Übersicht. Im Bereich der Medizin wurde fast schon ein Jahrhundert lang vier Kategorien voneinander unterschieden, von denen die ersten drei zum lang bekannten Lehrbuchwissen der Psychiatrie gehören. Als erstes die reaktive Depression. Hier ist immer ein Anlass für das Absinken der Stimmung und Aktivität vorhanden, der Verlust eines nahen Menschen, eine lebensgefährliche Krankheit, ein Unfall, meist mit einem Gefühl, daran schuldhaft beteiligt zu sein. Traumatisierungen der verschiedenen Art können hier die Ursache sein. Hoffnungslosigkeit und real begründete Verzweiflung beherrschen das Krankheitsbild. Entlassungen vom Arbeitsplatz und ein auf den Nullpunkt gesundenes Selbstwertgefühl, etwa nach einem unerträglichen Gemobbtsein. Solche vorausgegangenen Ereignisse machen es bei der reaktiven Depression den Menschen im Umfeld meist noch möglich, Verständnis für das veränderte Verhalten des Erkrankten zu entwickeln. Und auch für den Therapeuten ist es erleichternd, von dem Gefüge einer auf der Hand liegenden deprimierenden Ursache und der dadurch herabgestimmten Befindlichkeit ausgehen zu können. Zweitens kennt die Psychiatrie die sogenannte endogene Depression, die gewissermaßen aus heiterem Himmel auszubrechen vermag. Nicht selten turnusartig wiederkehrend, oft zwischenzeitlich mit langen Phasen einer normalen Stimmungslage. Oft ist die Belastbarkeit dieser Personen auch in den normalen Zwischenstationen meist insgesamt wenig gegeben und bedarf einer umsichtigen Reaktion und Einsicht in diese Gegebenheit, sowohl vom Patienten wie auch von den Personen des Umfelds. Die Psychiatrie unterscheidet von dieser sogenannten endogenen Depression, drittens die manisch-depressive Psychose, die heute sogenannte bipolare affektive Störung. Sie verläuft zyklisch und pendelt zwischen exaltierten Zeiten, in denen dem Patienten meist der Boden der Realität eine Zeit lang entgleitet, sodass er etwa waghalsige Unternehmungen und irreales Verhalten praktiziert, was nach einem Intervall dann oft unversehens in eine depressive Phase abkippt, in der sich dann häufig so etwas wie ein Sog zum Suizid ausbreitet. Freud sprach im Hinblick auf diese andrängende Stimmung sogar vom Todestrieb. Und viertens unterscheiden wir im Fachbereich die neurotische Depression. In neuerlicher Definition hat sich hier der Terminus dysthymische Störung eingebahnt und diesen Ausdruck neurotische Depression ein wenig verdrängt. Diese Form ist außerordentlich facettenreich und sie hat vor allem in den letzten Jahrzehnten geradezu einen Boom hervorgebracht, sodass die Gesundheitssysteme durch die Behandlung dieser Krankheit mehr als im Übermaß beschäftigt sind. Diese Depressionsform ist oft zwar, wenn auch nicht immer, an den Abfall von Motivations- und Lebenslust ebenfalls erkennbar. Aber diese dysthymischen Erkrankungen haben stattdessen häufig auch eine larvierte Erscheinungsform. Diese werden, und dann meist erst nach einem erheblichen medizinischen Aufwand, schließlich erst oft nach Jahren als Depression diagnostiziert. Sie treten zum Beispiel von Anfang an in Gestalt von somatischen, also körperlichen Irritationen in Erscheinung, etwa in Belastungssituationen, in den immer gleichen langdauernden, nie wieder aufhörenden Magen-, Rücken-, Bauch- oder Kopfschmerzen, ohne dass eine physische, eine körperliche Erkrankung feststellbar ist. Sie werden von den Medizinern dann meist mit der Diagnose Fibromyalgie belegt. Sie gerieren sich dem individuellen Locus minoris resistentia, dem Leibort des schwächsten Widerstandes entsprechend, besonders häufig wohl auch als quälend schmerzhafte Gelenkleiden, zum Beispiel der Polymyalgia rheumatica. Und leuchtet es nicht ein, dass besonders die Gelenke und die Wirbelsäule zu signalisieren vermögen, dass das Leben in der jeweils haarsträubend erscheinenden Situation von diesem Leib als zu schwer, als nicht mehr ertragbar erscheint? Manchmal zeigt sich die Depression aber auch lediglich als Unausgeglichenheit, als eine übersteigerte Empfindlichkeit und aus geringfügigem Anlass ausgelösten Dekompensationen mit ausrastendem Geschrei oder mit Wutausbrüchen, besonders oft auch als Unangemessenheiten im Nahrungsverhalten, zum Beispiel durch Unersättlichkeit in der Nahrungsaufnahme, bis hin zum klammernden Verhalten gegen Personen. Diese werden durch Überansprüche bedrängt, ja geradezu verschlungen, aufgefressen eben. Auch der unersättliche Zigaretten-, Alkohol-, Rauschgift-, Abuses gehören in diese Kategorie. Auch diese, so erweist sich nach gründlichen Untersuchungen, haben meist einen depressiven Hintergrund. Ich habe in meiner Praxis nicht einen einzigen alkoholabhängigen Patienten erlebt, dessen Sucht nicht der bereits vorher vorhandenen latenten, also unerkannten Depression aufsaß. Ja, das Erlebnis der Stimmungsaufhellung durch den Alkohol war am Anfang der Abhängigkeit so etwas wie eine Art unbewusster Selbstheilungsversuch einer immer schon vorhandenen, herabgesetzten Grundstimmung, die dann aber nicht im Bewusstsein war. Die spätere Qual des Alkoholikers, dem Alkohol nicht entrinnen zu können, macht die Depression dann lediglich manifest. Wenn das alles nun so häufig geworden ist, können wir unsere Gesellschaft heute doch geradezu als eine Suchtgesellschaft bezeichnen. In großer Zahl kommen auf dem Boden einer depressiven Grundstruktur stereotype, selbstzerstörerische Handlungen vor. Von Selbstverletzungen, zum Beispiel dem jetzt immer häufiger auftretenden Ritzen, meistens der Arme, aber manchmal auch andere Körperteile, aber besonders der Arme, bis zur Magersucht. In diesen Fällen sitzt eine vernichtende Selbstverwerfung auf. Gewissermaßen eine todeswürdige Selbstbestrafung. Wobei Selbstverletzungen häufiger bei Frauen, Dekompensationen und Selbsttötungen häufiger im männlichen Geschlecht registriert werden. Über die Ursachen besteht unter den Fachleuten keine Einigkeit. Und obgleich vor allem die praktisch arbeitenden Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten bereits seit mindestens 80 Jahren durch ihre an den genauen Beobachtungen der Erstsymptome gewonnenen Erfahrungen Vermutungen über die Ursachen der damals bereits sogenannten neurotischen Depression beschrieben und in Publikationen dargelegt hatten, ich denke nur an die fantastische Ausarbeitung der Psychotherapeutin Annemarie Düssen, Psychoerkrankung von Kindern und Jugendlichen in den 30er Jahren, die sich also bis heute mehr als gültig erwiesen haben, wird deren an der Erfahrung gewonnene Ursachenermittlung kaum Beachtung zuteil. Da es vor allem diese Form der Depression ist, die in unserer Gesellschaft mittlerweile epidemisch sich ausbreitet, bedarf es bei diesem Thema heute Abend einer ausführlichen Darlegung dieser Depressionsform. Bevor ich damit beginne, möchte ich aber betonen, dass die fachlichen Erklärungsbemühungen das nur so schwer durchschaubare, die so wenig offensichtlich Diagnostizierbarkeit nicht wegretuschiert werden können. Die berechtigte Reaktion der Umwelt heißt nur allzu oft Ratlosigkeit. Bei chronischen Formen und zunehmender Hilflosigkeit der Patienten Unbarmherzigkeit. Das Empfinden der Leidenden besteht vornehmlich in dem Gefühl eines Befallenseins, von einer finsteren Übermacht, ich sagte es schon, von einem Erdrücktwerden, von einer Schwere. Und es bedeutet ohne Ausnahme, meist sogar auch bei gläubigen Menschen, das Angefallensein von einer gähnenden Leere, von Gefühl eines von Gott und allen guten Geistern Verlassenseins. Über die Ursachen und die geistigen Zusammenhänge in Bezug auf den dadurch immer mehr bejammernswerten Zustand in den zivilisierten Gesellschaften besteht eine erschreckende Uninformiertheit. Nicht allein in der Bevölkerung und bei den Allgemeinmedizinern, sondern sogar auch im Forschungstrend. Bemühungen um Medikamentation, die sind erheblich und auch nötig. Forschung dazu nehmen der bedrängenden Situation entsprechend fulminant zu. Denn das bringt meistens Geld. Prophylaxe aber ist erstaunlicherweise kaum von Interesse. Warum so wenig Interesse fürs Vorbeugen? Stellt die epidemisch gewordene Depression hier nicht ein Imperativ dar? Wären umfassende vorbeugende Maßnahmen nicht angezeigt angesichts dieser so allgemein bedrängenden Lage? Nun, in die faktischen Hilflosigkeiten drängen sich deshalb nun auch jede Menge zwielichtige, zum Teil magische, spiritistische Heilungsbemühungen und Ursachenvermutungen ein. Sind Erkrankte dieser Art vielleicht nur Ausgelieferte an das Schlachtfeld außermenschlicher, vielleicht dämonischer Mächte? Ist manche Depressive nicht womöglich so etwas wie ein Sühneopfer grausiger Schuldpotenziale irgendwelcher unbekannter Voreltern? Aber Mutmaßungen dieser Art sollen in meinem Vortrag unberücksichtigt bleiben. Diese Dimensionen gehören ins Feld von unbewiesenen Mutmaßungen. Mehr als das Kreuzzeichen steht uns, den therapeutischen Fachkräften, hier gewiss nicht zu. Im Bereich des Durchschaubaren gibt es hingegen eine ganze Palette wichtiger Informationen, die an der Erfahrung abgesichert wurden und interessanterweise durch die neue Hirnforschung heute zusätzlich bestätigt werden. Die neue Hirnforschung hat mit Hilfe der neuen bildgebenden Verfahren die Vermutung, auch schon der Neurologen, bestätigt, dass bei den Depressionen offenbar der Stoffwechsel im Gehirn gestört ist. Dass hier ein Mangel der Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin im Hirnfluss zu registrieren ist, das hat die neue Forschung jetzt im Visier. Die Entwicklung von entsprechenden Medikamenten, den sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, haben offenbar dieser Krankheit etwas von ihrer Grausamkeit und der Vorstellung ihrer Unheilbarkeit, der Hoffnungslosigkeit, von der dann viele Depressive betroffen sind, nehmen können. Allerdings kann mit der Möglichkeit einer wirksamen medikamentösen Einwirkung nicht davon die Rede sein, dass damit diese Epidemie einfach ad acta gelegt werden könnte. Wie vor 100 Jahren etwa die Pocken durch die Entwicklung eines entsprechenden Impfstoffes. Denn bei manchen depressiven Patienten bleibt die Besserung aus, andere klagen über erhebliche Nebenwirkungen. Und während der reaktiv bzw. traumatisiert Depressive, diesen kann durch Verhaltenstherapie recht erfolgreich wieder auf die Beine geholfen werden. Aber in dem anderen Bereich, den ich eben schon angesprochen habe, müht sich mittlerweile eine riesige, neu aufgebaute Zunft von Psychotherapeuten in ambulanten und ebenfalls wie Pilze aus dem Boden geschossenen Fachkliniken vorrangig mit Gesprächs-, Gestalt- und Ergotherapie, um der Vielzahl dieser Patienten der dysthymischen Störung aus dem Loch ihrer Seelennot herauszuhelfen. Was macht die Menschen in den technizistischen Gesellschaften denn nun so häufig in dieser Weise krank? Handelt es sich womöglich um eine Genexplosion? Denn mit einem normalen Gang der Gene durch die Ontogenese, also durch die Lebensgeschichte des Einzelnen, als den vorher festgelegten Erbfaktoren, für die man sie meist doch noch hält, lässt sich der gleichen Häufung nicht begründen. Woher rührt denn diese von den Hirnforschern festgestellte, nun so häufig auftretende Anomalie im Hirnstoffwechsel? Wann setzt sie ein? Und unter welchen Auslösern? So wird doch endlich in dieser unserer bedrängten Situation gefragt werden müssen. Zunächst ist es nun dazu nötig, sich mit den Vorgeschichten der an einer Dysthymie Erkrankten zu beschäftigen. Und hier erzeigt sich nun erstaunlicherweise, dass sich das lange Erfahrungsgut der Kinderpsychotherapeuten als außerordentlich brauchbar erweist. Denn bei gründlichen Recherchen ergibt sich bei dieser Störung eine bereits lange Vorgeschichte mit Erstsymptomen, oft bereits in der Kindheit, ja in der frühen Kindheit schon, die sich durch ausführliche Anamnesenerhebungen mit den hinzugezogenen Müttern erfragen lassen. Zu ihnen gehört zum Beispiel das Bettnässen über die Kleinkinderzeit hinaus, bis an die Schwelle zur Pubertät. Dann gibt es eine Symptomverschiebung. Und schon vom Kleinkindalter ab dieses vielerlei mit sich selbst, vom Nägel beißen und Haare reißen, im Säuglingsalter das viel anhaltende Schreien, oft auch eine Jactatio Capitis, das Hin- und Herschlagen von Kopf und Oberkörper, eine darüber hinaus sich immer mehr ausbreitende und zum Skandalon gewordene ungerichtete motorische Unruhe, die dann häufig bald schon von den Ärzten als ADHS, als Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom nun diagnostiziert wird, sowie auch jede Menge Anomalien im Nahrungsverhalten, von der Fress- und Naschsucht bis zur Essverweigerung. Bei den lavierten Depressionsformen wird dieser Hintergrund oft gar nicht in Betracht gezogen. Schon ganz und gar nicht von den Laien, aber auch oft nicht einmal von den Fachleuten. An zwei Beispielen möchte ich Ihnen das ein wenig verdeutlichen. Zunächst ein Fall, bei dem der depressive Hintergrund nicht sichtbar zu sein scheint, der Anorexia nervosa, der Magersucht, eine Erkrankung, die vorzeitig bei Mädchen und Frauen auftritt, die, wenn sie bereits Jahre andauert, wie jede Sucht, der Behandlung trotzt und in erheblichen Fällen gewissermaßen vor den Fleischtöpfen Ägyptens in den Hungertod führt. Bitte jetzt ein Beispiel. 22 Jahre alt ist Ines und wiegt bei einer Größe von 1,72 33 Kilogrammchen. Sie sieht aus wie der wandelnde Tod. Die Arme und Beine bestehen aus Knochen mit einer bleichen Haut betrackt, von wülstigen Adern überzogen, das Haar struppig, die Wangen eingefallen. Ines ist seit 6 Jahren in diesem bejammernswerten Zustand. Das heißt, sie ist 3-mal zu langfristigen Aufenthalten in mehreren Universitätskliniken gewesen, wo man sie am Tropf vor dem totalen Verhungern errettete, aber nicht im Mindesten von ihrer Hungersucht. Denn wenige Wochen nach ihrer Entlassung hatte sie abermals durch einen beträchtlichen Gewichtsverlust den alten Elendsstatus wieder. Vater, Mutter, die 3 Schwestern waren von der Krankheit schwerstens mit beeinträchtigt. Die Mutter kommentiert das so: Unser Elend ist so riesengroß. Können Sie sich vorstellen, was eine Mutter empfindet, wenn ihr Kind bis an den Rand des Hungertodes die gute Nahrung verweigert, die sie tagtäglich doch immer wieder angeboten bekommt, und dann die Szenen, als sei der Teufel in sie gefahren. Sie wird aggressiv. Sie schimpft, sie faucht mich an. Sie beleidigt mich, sie schlägt mit den Türen, sie schreit, sie weint. Wenn die Waage nur ein Grämmchen mehr anzeigt, nachdem sie einmal mehr ein wenig gegessen hat, dann meint sie, ihr Bauch sei zum Platzen dick, obgleich er doch nur wie eine leere Höhlung unter den Rippen ist. Sie hat Angst, die Kontrolle über sich zu verlieren und nie wieder mit dem Essen aufzuhören. Sie denkt an nichts anderes mehr als ans Essen, ohne zu essen. Die Mutter fährt fort, wir haben alles versucht, im Guten und Bösen, mit Schelte, Belehrung. Ja, ja, ich muss es zugeben, auch mit Ohrfeigen. Die Psychologen haben mir bald schon geraten, ich möchte Ihnen es rauswerfen. Sie sei zu sehr an mich gebunden. Wir haben das auch getan, um sie dann nach einem Selbstmordversuch auf der Intensivstation unserer Klinik wiederzufinden. Dabei haben wir uns doch um unsere Kinder so bemüht. Als Baby musste ich sie allerdings häufig unserer Hausangestellten überlassen, da ich durch die Pflege einer im Nachbarort wohnenden geistig behinderten Frau so in Anspruch genommen wurde. Da hat sie viel geschrien, lange wie süchtig am Daumen gelutscht, ja oft alle Finger gleichzeitig in den Mund gesteckt. Und als ich ihr das abgewöhnt hatte, begann sie an den Nägeln zu kauen. Als ich das jedes Mal versuchte mit einem Patsch nun wegzumachen, hat sie abends im Bett heimlich die Fußnägel abgekaut. Aber, sagt die Mutter, kann in der Kleinkinderzeit eine so grausame Krankheit ihre Ursachen haben? Wir sind doch eine normale Familie. Dennoch ist es eine berechtigte Vermutung der Ursache, wie sich durch gründliche Anamnesenerhebungen mit den Müttern in vielen ähnlichen Fällen bestätigen lässt. Das Nichtbeantworten natürlicher, instinktiver Erwartungen des Neugeborenen als Ursache des Booms unserer heutigen Dysthymien ist nämlich schon lange im Visier der Psychoanalytiker. Unnatürliche Pflegeformen in der ersten Lebenszeit des Homo sapiens, so hat bereits Sigmund Freud als Anreger einer 100-jährigen Forschung gemeint, können in der Tat grundlegende Beeinträchtigungen im Erwachsenenalter hervorrufen. Heute sind die Ursachen außer im von außen aufgezwungenen unnatürlichen Pflegemaßnahmen darüber hinaus einem geradezu üblich gewordenen unmütterlichen Trend zu suchen, wie in dem zweiten Fall, den ich Ihnen vortragen möchte. In den 70er Jahren fragte mich eine schwangere Ärztin, die mir bei einer festlichen Tafel gegenüber saß, was ich als Fachfrau wohl tun würde, wenn ich, wie sie jetzt mit ihrer gerade abgeschlossenen Ausbildung, eine honorige Arbeitsstelle angeboten bekäme. Diese sei aber in kürzester Zeit anzutreten. Länger als ein Vierteljahr könne sie dann gewiss bei ihrem Baby nicht bleiben. Ein Problem sei das auch heute wohl nicht bei der vorzüglichen Kunstnahrung. Und ein Pflegenest mit einer tollen Profikraft sei auch schon ausgemacht. Nun fragte die werdende Mutter mich provokant, was würden Sie in einer solchen Situation getan haben? Wie sehr verstehe ich, dass Sie nun auch gerne gleichzeitig die Früchte Ihrer langen Ausbildung ernten wollen. Aber ich würde gewiss den Arbeitsplatz zunächst sausen gelassen haben. Ich als Fachfrau. Meine Kontrahentin entgegnete, aber es ist doch besser, wenn mein Kind von Profis versorgt wird, besser als von mir, von Säuglingspflege, habe ich jedenfalls keine Ahnung. Ich bin Anästhesistin. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zu widersprechen. Unsere Erfahrung mit Kindern, die in den ersten 3 Lebensjahren nicht von ihren Müttern betreut wurden, sind leider so erschreckend negativ, antwortete ich ganz betreten und leise. Nun bereits verärgert, antwortete mein Gegenüber, ja, was soll denn schon passieren? Meine Antwort, nicht an die leiblichen Mütter gebundene Kinder, die Ungestillten auch, werden im Erwachsenenalter nicht selten von Depressionen heimgesucht. Sie sind anfällig für Süchte vielfältiger Art. Manche tun sich schon schwer mit dem Lernen in der Schule. Die Medizinerin erhob sich, das ist doch alles Jägerlatein. Aber darauf können Sie sich verlassen. Wenn mein Baby groß ist, werde ich Ihnen ein Foto schicken. Ich hatte den Fall längst vergessen, als ich jüngst auf der Rückseite einer Todesanzeige einen traurigen Brief erhielt. Vor 2 Jahren hat unser Sohn nach einer über lange Jahre immer verzweiflungsvoller werdenden Depression sich erhängt, stand dort zu lesen. Nie habe ich Ihre Warnungen vergessen. Ich hatte es fest im Kopf, Ihnen eines Tages beweisen zu wollen, dass Sie Unrecht haben. Und dass die neuen Praktiken der Fremdbetreuung von Kindern eine gute, praktikable Lösung für uns Frauen im Konflikt zwischen Familie und Erwerbstätigkeit seien. Ich bin nun zwar eine anerkannte Ärztin geworden, aber eine geschlagene Mutter. Ich muss Ihnen Abbitte tun, schreibt die Kontrahentin weiter. Ich muss Ihnen Abbitte tun, merkte ich und ihnen außerdem berichten, dass ich wie mit einem Betäubungsmittel gegen den nie aufhörenden Schmerz jetzt beim Mitverbreiten ihrer so wichtigen Informationen bin. Ihre Erfahrungen sind bei den jungen Müttern heute meistens immer noch unbekannt. Ja, sie werden richtig davon weggebracht. Die Vorstellung, dass der Hirnstoffwechsel während der Konstituierungsphase des Gehirns im limbischen System, wie es heißt, offensichtlich bereits im Kleinkindalter zu entgleiten vermag, erhärtet sich also. Und nicht nur in diesen beiden Fällen allein. Es ist der unnatürliche Umgang mit den Säuglingen, die diese Fehlregulationen auslösen. Es ist, wie uns nun sogar die Hirnforschung bestätigt, der instinktlos gewordene Umgang mit dem Homo sapiens an seinem Lebensanfang. Denn in dieser Zeit konstituiert sich sein Stammhirn. Im Kontakt mit der Umwelt werden die zum Überleben unumgänglichen Grundtriebe mit Hilfe von Billionen von Verbindungen, den Synapsen, in sogenannten Zeitfenstern nun aktionsfähig gemacht. Der Homo naturalis unterliegt in dieser frühen Zeit noch Entfaltungsbedingungen. Pränatal schon ist das Kind darauf vorbereitet. Es kennt die Stimme, den Herzschlag, ja, den Geschmack der mütterlichen Nahrung. Sie schmeckt wie das Fruchtwasser. Ja, es hat darüber auch noch den Saugreflex zur Verfügung. Und das erwartet das Kind jetzt. Nicht anders als jedes frisch geworfene Säugetierjunge zunächst. Von der Mutter durch die Nahrung aus ihrem Leib auf natürliche Weise satt gemacht zu werden. In einem zweiten Zeitfenster dann wenige Wochen später, wenn dann auch der Gesichtssinn gereift ist, wie bei diesem Baby, geschieht dann nun auch bereits etwas mit den Tieren Unvergleichliches. Die Hirnforscher nennen das die Starrphase. Nämlich, dass das Kind jetzt anfängt, in dem Augenblick, wo sie jetzt der relativ späte Gesichtssinn sich etwa 8 Wochen nach der Geburt entfaltet, das Kind nun unentwegt in das Gesicht der Mutter schaut. Dass diese Prozesse des Andockens an die Mutter in urnatürlicher Weise zu geschehen hat. Das ist von einer lange nicht erkannten elementaren Wichtigkeit. Denn dadurch entwickelt das Kind in seiner ersten Lebenszeit eben in der Phase der Konstituierung der Grundbasis seines Gehirns, dass sich in sein limbisches System tief einprägende Gefühl in der Tiefe seiner Seele wirklich angekommen zu sein. Wirklich da zu sein, wo man hingehört. Und das heißt gleichzeitig, seelisch abgesättigt zu sein, ja, sich dadurch in Ordnung zu fühlen und auf dieser Basis später das uns so notwendige Selbstwertgefühl zu entwickeln. Wenn hier meist noch heute durch verheerende Unwissenheit der beratenden Umwelt die Prägung ausbleibt, entsteht die Gefahr, dass der Mensch lebenslänglich in der Tiefe seiner Seele ein ungesättigtes Gefühl mit sich herumträgt. Und dass er häufig dadurch ein Unersättlicher bleibt. Einer, der nach dem gesättigten Frieden unermüdlich weiter sucht, ohne auch nur im Entferntesten zu wissen, was das ist. Wie programmiert ist dann ständige Unruhe? Wie nah ist dann das Gefühl, ganz viel zu brauchen,
ganz viel haben zu müssen, ganz viel essen. Besonders das Essen für die Lösung zu halten.
Aber es ist doch nur eine Ersatzbefriedigung, die eben nicht das Gefühl für das Richtige absättigt. Und weil das Kind das nicht erkennt, wie sollst du das auch, muss es nun immer wieder mehr und immer mehr und immer mehr essen. Wir haben heute bereits ein Heer von fettleibigen Schulkindern, bei denen die normale Streckphase einfach ausbleibt.
Wie nah ist dann alle Sucht, vom Rauchen bis zum Überfressen, bis zum Alkohol dann auch.
In den ersten 3 Lebensjahren wird unsere Lebensgrundstimmung in das sich entfaltende Gehirn eingeprägt. Das Gefühl von Vertrauen in den anderen, das Gefühl von beheimateter Verlässlichkeit, wenn es Glück hat und damit die Möglichkeit ist, später mit irgendwelchen nicht verwandten Personen aufzunehmen, eben Bindungsfähigkeit, die wichtigste Eigenschaft, um später gemeinschaftsfähig zu sein, zum Beispiel später Ehe, lebenslänglich durchhalten zu können. Aber wenn an dieser Stelle beim Kleinkind alles mögliche Fremde nun auftaucht, fremde Gesichter, immer neue, immer andere, wenn die eine, die richtige, immer wieder wegbleibt, wird sie wiederkommen? Das Kind hat keine Ahnung, ob sie je wiederkommt, sie ist weg. Es gibt diese wundervollen, ganz einfach zu handhabenden Speicheltests. Man braucht nur einmal mit einem Läpplein, nicht wie bei jedem Kriminellen, den man rauskriegen will, aber ein Straftäter ist, ja auch schon herrlich als Methode nun anwendet und weiß dann, wie der Stresspegel dieses Babys ist und stellt fest, umso länger die weg ist, die das Kind braucht, umso mehr erhöht sich der Stresspegel. Und schließlich erhöht er sich bei manchen Kindern sogar chronisch, sodass sie dann einen bisher von den Medizinern nie diagnostizierbaren chronischen und nicht wieder eindämmbaren Bluthochdruck in ihr Leben mit hineintragen müssen. Alles mehr oder weniger unbekannt. Auch heute nicht verbreitet. Denn das will man nicht, dass das geschieht, was hier notwendig ist. Wenn aber die Nähe zur Mutter immer wieder unterbrochen wird, dann bleibt nach langem, langem Weinen. Ich habe einmal eine liebevolle Krippenbetreuerin bei mir gehabt. Er hat gesagt, zwischen sieben und acht werden die Babys gebracht. Wir sind ja nah an der ehemaligen Grenze. Ich habe also auch die ganzen DDR-Geschichten dann noch alle mit in meiner Praxis gehabt, jede Menge jedenfalls davon. Zwischen 7 und 8 werden die Kinder gebracht. Zwischen 11 und 12 endlich ist das viele Weinen vorbei. Nicht? Nach langem, langem Weinen, was bleibt dann? Artig sein? Ja, wahr! Es ist ja wahr! Es gibt einen Herrn, der sagt, Kinder, jedes Kind kann schlafen, dann muss das Kind erst schreien, 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 denn hinterher ist das Kind artig. In der Tat, es ist artig. Aber was bedeutet diese Artigkeit? Sie bedeutet Disposition zur Depression. Denn nun schaltet das Kind eben ab. Es hat keinen Zweck. Es kommt keiner. Nun kann man nur sterben. Was anderes weiß das Kind nicht. Naja, es kommt dann jemand. Dann lächelt man sogar auch ganz verzweifelt voll. Man duldet den dann, der dann kommt. Aber ist es nicht das, was man erwartet? Nicht wahr? Das erzählen uns die Hirnforscher jetzt. Es mindert sich dann nicht nur das Sprießen der Synapsen, sondern es kann der normalerweise immer vorhandene Grundbetrieb im Hirn, die sogenannte Default Mode,
pathologisch verändert werden, wie dies bei schwer psychisch beeinträchtigten Erwachsenen jetzt schon festgestellt wurde. Die Hirnforscher haben das nun ja schon auf ihren PETs. Zwei davon will ich Ihnen präsentieren. Das erste zeigt den Hirnschnitt eines gesunden, gepflegten, dreijährigen Kleinkindes. Es zeigt die Region mit hoher und niedriger Hirnaktivität. Hohe Hirnaktivität ist rot dargestellt, niedrige blau und schwarz. Die roten Felder dominieren hier, besonders diejenigen Bereiche. Sie sind mit Kreisen versehen. Ich glaube, ich brauche das nicht zu zeigen, aber Sie, die während der Säuglingszeit und in der frühesten Kindheit sich entfalten. Sie sind hier bei diesem dreijährigen Kind, das in einer natürlichen Weise in der Familie von einer liebevollen Mutter, also jetzt gepflegt worden ist, ist dieses Gehirn mit Billionen von vernetzten Neuronen und vor allen Dingen eben durch die Synapsen gekennzeichnet. Wundervoll. Dieses Kind kann starten. Das zweite Foto hingegen zeigt das leere, kaum entfaltete Gehirn eines in einer Krippe dahin vegetierenden rumänischen Waisenkindes. Diese beiden Passagen finden Sie auch in meinem Buch Geheimnis Gehirn, das ich Ihnen mitgebracht habe, in dem ich alle diese Dinge wissenschaftlich auseinandergebreitet habe. Sie werden sich erinnern, vor etwa 20 Jahren suchte der rumänische Diktator Ceausescu, das kommunistische Paradies auf Erden endlich im Schnellverfahren zu erreichen, indem er die Babys, denen, so vermutete er, sie schädigenden Familien entriss und in Großkrippen kasernierte. Nun, das Experiment von Ceausescu scheiterte. Scheiterte ist genannt, er wurde mit seiner Frau zusammen erschossen. Ein Großteil der Kinder verstarb, aber an die 1000 blieben am Leben. Die Wissenschaft nahm sich ihrer an. Viele wurden in der Schweiz und in England zur Adoption gegeben. Andere verblieben in einem Heim. Ich sah eine Gruppe von ihnen als Grundschulkinder in einem Film. Die meisten waren mit einer Jactatio, mit einem Hin- und Herschaukeln von Kopf und Oberkörper behaftet. Und jetzt sind diese Heimkinder, diese rumänischen Waisenkinder erwachsen und die wenigsten haben diesen grausamen Versuch so überstanden, dass sie ein normales, gemeinschaftsfähiges Verhalten zeigen. Ich sah einen Fall aus einer Schweizer Adoptionsfamilie, die mich rief. Die Jugendliche zündelte derartig schrecklich. Er schlug so häufig, einfach immer wieder drauf los. Er trat die Menschen, so wie das jetzt von München auch wieder mehrere Male erlebt haben, sodass nichts anderes übrig blieb, diesen eigentlich liebevollen Adoptiveltern ihn wieder institutionalisieren zu lassen. Das war das traurige allgemeine Resultat. Den armen rumänischen Waisenkindern fehlte es später an vielem, an Konzentrationsfähigkeit, an Ausgeglichenheit, an Belastbarkeit und vor allem auch das Sensorium und das Maß, mit den anderen zurechtzukommen. Ein so beeinträchtigter Mensch drängt sich zum Beispiel taktlos auf. Er will immer alle ganz gleich haben, will die alle ganz nah haben und zieht sich enttäuscht zurück, nachdem ihm der Kontakt, weil er zu unangemessen, weil er zu drängend war, nicht gelang. Auch die Langzeitstudie nicht in den USA haben es endlich erbracht. Nicht sozialer sind die herangewachsenen Krippenkinder, sondern labiler und aggressiver ist die Kontrollgruppe der familiär Aufgewachsenen. Behaftet mit einer Disposition zur Depression also. Gewiss, einige sind dennoch gesund geblieben. Meint einige auch gesund geworden. Es gibt eine gewisse sogenannte Resilienz. Es kommt vielleicht darauf an, dass ein besonders tüchtiges Gen ist oder eine wunderbare Umwelt, die das alles nun eben doch noch wieder ein bisschen revidierte. Das sich das auch bei einigen dieser Kinder, es waren nicht 100, die nun wirklich zu Losern wurden, die dann dieses Experiment überstanden haben. Aber es waren die geringere Zahl. Also wir brauchen die Resilienz, auch wir Therapeuten brauchen die Hoffnung, dass es doch immer auch noch wieder zu schaffen ist, dieses nachzuholen und es dann wieder das Kind in einen stabileren Status zu bringen. Aber insgesamt müssen wir dieses zur Kenntnis nehmen. Nun sind wir in der Tat aufgrund der Disposition zur Depression eine süchtige Gesellschaft geworden. Nach 40 Jahren negativer Erfahrung hat dieses ideologisierte Geschlecht das nicht lernen können. Als ich anfing, gab es den großen ungarischen Psychologen Sondi. Er rief uns zu, Sucht ist der Ersatz für die veruntreute Mutter. Wir haben alle einen präfrontalen Kortex. Und den haben wir, weil Gott ihn uns geschaffen hat, dass wir aus unseren Fehlern lernen und andere und bessere Wege einschlagen. Beim Atom sind wir jetzt ja merkwürdigerweise so weit. Aber das nützt alleine auch nichts, wenn wir in unserem Grund nicht besser das etwas Entscheidendes lernen, was uns 40 Jahre lang, ja 50, 60 Jahre lang schiefgelaufen ist. Wer die Mütter abschafft, bringt sich eben um seine Zukunft. Mein 40-jähriges Warnen und Voraussagen hat den Trend nicht ändern können. Wenn hier also außer einer Reizüberflutung, vielleicht auch noch durch Dauerfernsehen, durch die ganze Kindheit hindurch, die Ursache für die Dysthymie zu suchen ist, dann handelt es sich um eine schlimme Grenzüberschreitung eines Menschen, der nicht den Mut hat, aus seinen Erfahrungen klug zu werden, indem wir diese naturnotwendigen Instinkthandlungen harmlos, unwissend und weiter voll ideologisiert unterlaufen und durch unnatürliche Formen des Umgangs mit ihm eben einfach nach eigener Nase, wie es mir gerade passt. Ja, was ist denn mein Kind? Ist es ein kleiner Holzklotz, mit dem ich herummachen kann und herumhämmern kann, bis es die Form annimmt, die ich haben will? Dann sind wir gewaltig auf dem Holzweg, nach eigener Nase das zu machen. Vom stundenlangen Schreien lassen etwa, um eine zu frühe Ordnung zu erzwingen, bis zum Herumreichen und Weggeben von den Müttern. Die ganze Fülle solcher unangemessenen Umgangsweisen mit den Winzlingen wurde durch die technischen Erfindungen eigentlich nun überhaupt erst zu einem solchen Drama. Durch die vielen Ersatzmöglichkeiten von Milupa und Milana bis zur gewerblichen Fremdbetreuung, dem Ersatz, dem Unterbinden dessen also, was das Neugeborene in seiner ersten Lebensphase der Konstituierung seines Gehirns für eine gesunde Lebensentwicklung als eine naturgesetzliche Bedingung unumgänglich braucht. Auch die Milch braucht es. Das ganze Kolostrum hat mein ganzes Jahrzehnt, 20 Jahre, weggeworfen. Erst unsere Zeit macht hier breitflächig unnatürlichen Ersatz möglich. Zu Goethes Zeiten starben die Kinder, wenn sie von Eltern und Schwesterlein mit Milch und Wasser aufzuziehen versucht wurden, wie jeder weiß, der Goethes Faust noch gelesen hat. Liebe Freunde hier im Kloster Stiebel, und nun denken Sie bitte ein paar Takte weiter. Was ist es denn, was diese Kinder so entbehren, dass sie mit einer Disposition zur Depression in ihr Leben hineingehen? Was soll die immer anwesende, leibnahe, immer stillbereite Mutter denn bewirken? Es ist das Lieben, das hier durch ihr hineinlauschen, durch ihr Hinspüren, durch ihr Einfüttern, je nach dem Bedarf ihres Kindes angeregt werden soll und muss. Weil alle immer, aber der Vater. Aber der hat diese Wahrnehmungsgeschwindigkeit gar nicht. Auch das ist alles erprobt, nicht? Mama dacht, sagt das Baby. Und die Mutter ist sofort da. Per Hormon, per Östrogen. Das will ich Ihnen auch noch gerne erzählen, wenn Sie es wissen wollen. Nicht? Papa hat aber Menge Testosteron. Der wacht auch auf. Er wacht auf, aber 10 Minuten mindestens, muss ich sagen. Und das auf der ganzen Linie. Auch das ist Ideologie. Es ist herrlich, dass unsere Väter das mitmachen. Wunderbar. Es ist auch ein Fortschritt, dass sie mit dabei sind. Und so weiter, bei dem Kreislauf und was. Aber auch hier wieder die Gleichheitsideologie hinzustellen und zu sagen, er kann es genauso, ist ja nicht wahr. Ich habe schon Kinder erlebt, die sind runtergefallen, weil Vater eben nicht schnell genug war, nicht als jetzt die Wickelkommode da drohte und so weiter und so fort. Und so fort. Schlimme Sachen sogar, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen erläutern will. Nein, es ist Mutterzeit. Es gibt auch Vaterzeit. Die Zeitfenster sind da. Der Vater wird immer, immer wichtiger. Ich weiß nicht, was wichtiger ist für einen 10- bis 18-jährigen Sohn als den Vater zum Beispiel. Aber das kann ich hier nicht vertiefen. Nicht? Er ist unendlich wichtig, auch für uns und unsere Familie, ganz ohne Zweifel. Aber da die Gleichheitsideologie dran zu heften, ist einfach nur uns schädlich und wir dürfen es nicht mitmachen. Was soll das Kind lernen? Liebessatt soll das Kind durch dieses erznatürliche Verhalten seiner Mutter werden. Sich sicher fühlen. Erst bei der Mutter, bald schon beim Vater, dann in der Familie durch weitere Personen. Das ist das Entscheidende, das Lebensnotwendige. Hier muss die Prävention einsetzen, das Vorbeugen. Hier muss es eine Rückkehr zu natürlichen Pflegebedingungen geben, als eine durch Forschung neu gewonnene Unabdingbarkeit für seelisches Gedeihen. Und das müsste natürlich von der gesamten Gesellschaft, von einer aufgeklärten Gesellschaft unterstützt werden. Durch Achtsamkeit und Behutsamkeit im Umgang mit den Winzlingen des Homo sapiens, die doch nun schon so mager, dünn werden in der Menge. Und das heißt von einem besonderen Werthalten mit finanziellem Umsorgen und Informieren der Mütter, die das leisten sollen. In dem Wissen, dass Unnatürliches, ja das Fremd- und Krippenbetreuung der Kleinkinder für die Kleinkinder ein Züchtungsprogramm für Depressionen ist. Ich will es Ihnen an meinen Pyramiden noch einmal zeigen, die ich in all meinen Büchern, die Sie in all meinen Büchern finden, in Geheimnisgehirn, wie auch Erziehen lernen. Der Mensch braucht eine gesunde Basis, um dann die Stufen seiner Entwicklung als Mensch unverwechselbar mit jedem Tier so vollziehen kann, dann die einzelnen Zeitfenster durch eine Erziehung von Elternhaus und Schule so gefördert, dass darauf immer das jeweils Wichtige vor allen Dingen angesprochen und unterstützt und gefördert wird. Dann kann der Homo sapiens erst zum Homo sapiens werden, nämlich zu einem Menschen, der in der Lage ist, überpersönliche Bindungen auch zu vollziehen und den Status einer persönlichen Freiheit zu erreichen. Wenn wir das verhindern durch Unverstand, dann geschieht, dass diese Basis nicht fest ist, wenn geschieht, dass die Basis gespalten ist, wie sie hier dargestellt ist, die Säuglingszeit, die untere Phase, blau-grün ist die Säuglingszeit, dann geschieht, dass sich das dann in Teufelskreisen auswirkt, schon im Schulalter der 7- bis 13-Jährigkeit, wenn Sie jetzt nur mal diese Kästen der blau-grünen Färbung vergleichen, dann geschieht hier schon eine ungerichtete Aktivität und Konzentrationsmangel oder auch passiver Widerstand und einfach das nicht mehr mitmachen, weil es den Kindern einfach nicht möglich ist, sich zu konzentrieren, um dann nachher in Auswirkungen negativ auszupolen hinein, entweder da oben ganz links in eine neurotische Depression oder bei etwas mehr Vitalität hinein in die Suchterkrankungen oder auch ins gänzliche Heimatloswerden mit der Gefahr der Selbsttötung im Hintergrund. Das können wir nicht wollen, sind wir auf dem Weg dahin. Nicht wahr? Wenn uns das klar ist, dann werden wir tiefer nachdenken müssen. Denn bei leichtfertigen Grenzüberschreitungen, bei Nichterfüllung dieser an die Natur delegierten Gebote, bei fehlender Trieberfüllung in der ersten Lebenszeit, rächt sich die Natur, indem sie dem Menschen den später vorgegebenen Spielraum seiner Freiheit, wir sind zur Freiheit berufen, durch Süchte, durch Abhängigkeit von seinen Ersatzbefriedigungen, diese Freiheit nimmt. Das bezieht sich auch auf die Sexualität, aber das ist heute nicht mein Thema. Das ist auch ein Naturtrieb, die Sexualität. Und deswegen konnte man auch 1970 als Fachverfahren sagen, dass man, wenn man die Sexualität enthemmt, dann eine Generation von Triebtätern schafft. Die haben wir jetzt. Aber das ist nicht mein Thema heute. Wenn das aber in der frühen Kindheit so ist, dann wird der Verelendende sogar tierischer als jedes Tier. So hat abermals Goethe gewusst. Ja, Gott hat eben auch die Natur geschaffen und sie zunächst eingesetzt als die Garantin aller unserer Leiblichkeit, auch für den Menschen. Aber seinen geliebten Ebenbild, dem Menschen, hat Gott bei all den anfänglichen Dominanzen des Kreatürlichen in uns eben auch seinen Hauch hinzugefügt, so sagt die Genesis, bei der Erschaffung des Menschen aus Erde. Und das heißt, die Möglichkeit, dass Mütter und mit ihnen verantwortungsbewusste Väter in zu ihm hinauffragender Freiheit ihres Menschseins, der Freiheit der Entscheidung, sich für das Opfer, für die Liebe, für die Verantwortung gegenüber dem Himmelsgeschenk Kind entscheiden und dadurch, nur durch solche wahrhaft freien Entscheidungen, seine als Gegengeschenk nun auch selbst Gottes Kinder werden zu können. Auf diese Weise ist es möglich, dass sich das christliche Wertsystem entfalten kann. Sonst kann es das nicht. Ja, an dieser Gegebenheit wird sichtbar, was Gott mit der Schaffung seines Geschöpfes Mensch überhaupt gemeint hat. Durch die von ihrem Instinkt getragenen, aber durch ihren Glauben zur Opferbereitschaft angerichteten Eltern soll die Liebe als die allein echt menschliche Lebensform auf diesem windigen Stern anberaumt und zu ihrer Verwirklichung vorbereitet werden. Es ist ein Vorbereitungsprogramm unseres leisen Gottes. Es ist ein leiser Gott, denn er will ja unsere Freiheit. Und deswegen gibt es auch noch etwas hinzu, das ich Ihnen noch schnell hinzufügen muss, denn die neue Forschung hat nun auch noch die Erkenntnis vermittelt, dass die jungen Eltern für diesen so wichtigen, so existenziell wichtigen Liebesdienst an ihrem neugeborenen Kind und durch die ganze Erziehungszeit hindurch natürlich auch, während und kurz nach der Geburt besonders, durch die Ausschüttung eines nun auch erst entdeckten speziellen Hormons auf diesen Liebesdienst geradezu auch noch zubereitet werden. Oxytocin heißt es. Und man bezeichnet dieses Hormon, das unter der Geburt ausgeströmt wird, auf die Mutter und auf das Kind. Und wenn der Vater artig im Kreißsaal dabei war und auch mitgelitten hat, auch ein bisschen, wenn auch nicht im gleichen Status, sagen die Hormonforscher, auf die Väter, dann wird dadurch noch ein kleiner Schuss gegeben, dies alles nun auszuhalten, was ja doch häufig nicht einfach ist in der ersten Lebenszeit mit ungewohnten Eltern. Ja, beim siebten wissen sie, wie man das macht, aber beim ersten meistens eben noch nicht. Und davon wird vor allem die Mutter eben, dann aber auch eben Kind und Vater mit einbezogen. Die Liebe ist es also, die sich von Anfang an mit Hilfe eines gesund fließenden Stoffwechsels im sich konstituierenden Gehirn entfalten soll. Durch die Liebe der Eltern, denen die kostbare Leihgabe Kind anvertraut ist. Zu begreifen ist das heute schwerer als jemals zuvor. Aber damit der Mensch durch die Aktivierung opferbereiter Liebe sein spezifisches Menschliches verwirklicht, deshalb, damit die Menschen das endlich begreifen, deshalb inkarnierte sich unser Gott ja schließlich vor 2000 Jahren sogar selbst. Deshalb beschenkte er uns mit der Gottesmutter Maria und mit der Heiligen Familie, die das in all ihrer Heiligkeit allerdings sehr viel leichter begriff und deshalb auch unser sterbliches Vorbild noch heute sein kann und muss. Seitdem wissen wir nun ganz genau, dass es nötig ist, bei unseren Entscheidungen zu ihm hinauf zu fragen und zu wissen, was nötig ist, um die Zukunft in die Welt zu retten. Den Herrn abschaffen bedeutet, den Menschen massenhaft zu verelenden, ja die chronische Volkskrankheit Depression heraufzubeschwören und zu etablieren. Ohne Gott, ohne seine Liebe als Messlatte, ohne Hilfe auch durch den heilenden Christus, haben wir keine Chancen zu Lebensmut, Lebenslust und Kultivierung. Wir sinken dann zurück auf den tierischen Status, der genetisch bis zu 97% in uns als Tier noch dominant ist. Deshalb können wir bei der Dysthymie mit Medikamenten wohl den falschströmenden Hirnfluss ein wenig eindämmen. Aber tiefgreifend helfen kann auch nur ein Therapeut, der, wie man heute es neu als Therapeutikum entdeckt hat, sich der Empathie für seinen depressiven Patienten befleißigt, um dessen urtümlicher, unbewusster Sehnsucht nach Mutterliebe durch Therapeutenliebe ein wenig abzuhelfen. Aber sehr viel besser ist es noch, den Patienten immer auch dem wahren Heiler unter das Kreuz zu legen. Denn bei ihm, diesem Heiler, unserem Gott, findet der Patient genau die Geborgenheit, für die Mutterschoß lediglich die erste entscheidende Vorbereitung war. Denn sie schaute, das Baby schaute der Mutter ins Antlitz, in der Hoffnung, einst ihrem Herrn ins Antlitz schauen zu dürfen. Aber wenn Sie bis zu diesem Punkt meines Gedankenganges mit mir mitgegangen sind, dann werden Sie begreifen, wie erschütternd war bei all dem Geflecht seelischer Erkrankung, der uns vom Herrn zugerufene Satz ist: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Einer Welt, die meint, diesen ihren lebendigen Beschützer entbehren zu können, die vergisst, dass er im Regiment sitzt, bleibt nichts anderes übrig als die Verelendung von Grenzüberschreitungen, als Verarmung, ja als Verlöschen ihrer Zukunft zu erdulden. Deshalb brauchen wir, die uns ach so klug dünkenden Therapeuten, zu einem schändlich teuer werdenden Therapieren doch noch ein weiteres, ein entscheidendes Medikament. Im stillen Kämmerlein des Nachts, um Heilung für jeden unserer Patienten sowie um Gnade und Einsicht unserer verirrten Welt zu beten. So wie uns das Reinhold Schneider 1944 unmittelbar vor dem Einsetzen des Strafgerichts, des Bombenkrieges, ich habe das noch fürchterlicherweise miterlebt und überlebt, aber mit einem Vers, der für unsere Situation heute von höchster Relevanz und ganz aktuell ist, ins Stammbuch geschrieben habe, mit den Worten, mit denen ich das Referat beenden möchte. Jetzt ist die Zeit, dass sich das Heil verbirgt und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und aus den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen wieder sich mit Leben füllen.